Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Think Different, Think AI. Heute bei euch hier im Call ist nur der Marc.
Jens? Nein, ich
und
bin
der Jens. Ja, nur der Marc und der Jens. Ja, also das so wollte ich es auch sagen, Jens, ja. Also es tut mir leid,
wenn ich Leute... immer zuerst? Oder wie war das? Nee, warte mal.
Ja, das können wir den Zuschauern bitte hinterlasst es unten in den Kommentaren. Ja, sagt einfach, ich habe keinen Anstand. Das ist auch sehr schön als Kommentar, nehme ich auch sehr gerne an. Der Jens und ich saßen etwas früher in unserem heimatlichen Podcast-Studio und haben uns gedacht, bevor wir gleich unseren nächsten Gast begrüßen, der in einer anderen Folge seine Informationen zum Besten bringt, lass uns doch auch mal darüber reden, ein Revue passieren, was wir in den vergangenen Folgen gehört haben. Ich möchte euch kurz abholen. Wir hatten ja vor einiger Zeit René zu Gast. Wir hatten das Thema Skills in der strategischen Gold. Und wir haben in dieser Folge, keine Angst, es geht nicht um Skills nur, jedenfalls nicht ausschließlich. Wir hatten in der Folge darüber gesprochen, dass Technologie KI Skills hat, aber dass auch Organisationen und Menschen Skills brauchen. Also, dass man Menschen und Organisationen mitnehmen sollte auf die Reise. Und sich überlegen sollte, wie kriegt man quasi die Technologie näher, die Hürde reduziert und das richtige Tool zur richtigen Zeit in der richtigen Art und Weise dem Menschen auf dem Bildschirm oder wohin auch immer gezimmert, damit dort entsprechend ja damit gearbeitet werden kann. Und wir haben uns überlegt, lasst uns doch mal so ein bisschen Hilfestellung geben, ein bisschen Abbinder geben, was in dieser ganzen KI-Skill-Vibe-Coding-Ecke Neues passiert ist und wie man es anwenden kann.
Vibe-Coding. Da rätsch ich natürlich direkt rein. Vibe-Coding, der Begriff von dem viel zitierten Carpathy auch, glaube ich, wieder, der sehr, sehr viele Begriffe gerade ausprägt, im letzten Jahr ausgeprägt worden. Ich glaube, das war im letzten Herbst, wenn ich mich richtig erinnere. Also so alt ist dieser Begriff nicht. Aber lass mich mal kurz versuchen, eine kleine Definition dafür zu machen, damit wir alle auf dem gleichen Blatt Papier sind, wenn wir weiter in die Folge reingehen. Vibe-Coding beschreibt im Prinzip eine Art des Programmierens, indem ich mit der Maschine, jetzt mal platt gesagt, ein bisschen drüber quatsche, was ich haben will und am Ende lauffähigen Code rausbekomme, lauffähigen Anwendungen, lauffähige Software, lauffähige Apps, die ich in den Store stellen kann. Und das nur dadurch, dass ich ein bisschen mit der Maschine rede. Das ist jetzt mal so die Jens Scharnetzky-Definition von Vibe-Coding. Marc,
an dieser Stelle bräuchten wir einen Jingle. Jens Scharnetzky definiert. Ja. Ja. Mal überlegen, vielleicht fällt mir da was ein. Ja, also ich meine, der Punkt ist ja, Vibe-Coding, dann kommen irgendwelche Leute sagen Vibe-Engineering, weil du dem Ganzen etwas mehr, auch Kontext, wir reden ja auch immer wieder von Kontext, wenn wir vom Prompting reden, sprechen musst. Und ich kann gerade so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, also keine Angst, die Firma wird jetzt hier nicht in irgendeine komische Panik verfallen, weil ich irgendwelche ganz geheimen Internes verrate. Ich erzähle ein bisschen was über, wie promptet denn der Marc und wie arbeitet er mit den Systemen. Und wir hatten so die ein oder andere Nuss, die wir knacken wollten. Und wenn ihr den Podcast verfolgt habt, dann wisst ihr, naja, wir schwärmen immer ganz viel von Glowcode und Anthropic und den Opus-Modellen. Und so fing auch mein Tag heute an. Ich habe viel mit Anthropic, mit Opus gearbeitet. Wir haben das bei uns über Amazon Bedrock in Bezug. Und das hat auch alles soweit wunderbar funktioniert. Aber ich hatte eine Nuss, die Softwareherstellung da knacken musste. Und ich habe ihm geschrieben, du, pass auf, du musst das und das tun und das und das bedenken. Ja, okay, habe ich gemacht, sagt mir dann die KI in netten, flauschigen Worten. Ich guck's mir an. Nee, hast du nicht. Ja, okay, ich arbeite nochmal nach. Ja, okay, jetzt habe ich es gemacht. Ich sage, nee, hast du nicht. Ja, es ging ein bisschen hin und her. Und Glowcode mit Opus war nicht zielführend. Und dabei war das ja eigentlich so dieses, das ist ja das mächtige Modell. Ja, gut, jetzt gibt's da ein schönes Plugin. Da kannst du sagen, ich möchte in Glowcode mit Anthropic-Modellen zusätzlich zum Beispiel ein Review, also eine Überprüfung meines Codes durch Codex machen lassen. Codex, seines Zeichens OpenAI, seines Zeichens hat die Version 5.5 seines Sprachmodells rausgebracht. Vielleicht da zur Einordnung, da gibt's ganz viel auch, ich sag mal, Namensverwirrungen. Normalerweise ist das Codex-Modell, das Programmiermodell von OpenAI, außer man geht in, ist auf einem Mac, dann heißt auch so die App, mit der man arbeiten kann. Ja, da kann man aber auch nicht Codex-Modelle starten. Und um die Komplexität noch doppelt zu erhöhen, ich hatte ja eben gesagt, ja, ich habe Codex gebeten, quasi, also über Code gebeten, mir zu helfen. Ich habe das klassische GPT, also das ganz normale Sprachmodell, das jeder Feldwald-Wiesen-Anwender auch benutzen kann, über das Webinterface angesprochen, weil es von diesem neuen Modell noch gar keine ganz speziell für Programmierung optimierte Version gibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Opus hatte sich, ich rezitiere nochmal, ja, Opus hat sich da über Stunden geweigert, da irgendwie mein Problem zu lösen. Ja, ich nehme es ihm persönlich übel. Dann habe ich dieses Plugin installiert, habe die Modelle angebunden. Und dann kam der Satz so, hier, machen wir bitte Review. Und was hat er gemacht? Nach 10 Minuten lief's. Und dann stehst du da und denkst so, Moment mal ganz kurz, ich habe das nicht auf Programmierung optimierte Modell genommen, habe dem ein Problem gegeben. Gut, dazwischen sind ein paar Konfigurationsschritte gewesen, ja, weil wir haben ja auch bei uns in der Firma ja mal Bedrock, mal GitHub Copilot, mal, ja, also Azure-Modelle, da gibt's ja einen bunten Kosmos, da will ich gar nicht drauf eingehen. Ich will mehr so auf die Mächtigkeit der Modelle eingehen. Und du gehst auf dieses andere Sprachmodell und du hast das Gefühl, Moment mal, dieses Gefühl von, ich habe das Licht gesehen. Nicht in Form von Nahtoderfahrung, sondern in Form von erhellender Moment in der Softwareentwicklung.
Das soll manchen auch passiert sein, mal beim Coding übrigens, dass sie Nahtoderfahrung haben, wenn sie dann irgendwas online bringen und feststellen, dass sie ja, jegliche Security-Geschichten leider vergessen haben.
Da kann ich auch gleich was zu sagen. Ja, ich bin jetzt gerade im Redeschwall. Lass mich mal ganz kurz durchziehen. Ja, jedenfalls hat Codex das dann gelöst. Und dachte ich mir so, okay, probierst du Codex ein bisschen aus, ne? Und dann machst du mit Codex ein bisschen rum und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Codex hat viele Sachen hingekriegt, hat auch viele Sachen, ich sag mal nochmal einen neuen Gedankengang, ich sag jetzt mal so rum, reingebracht. Und es war dann irgendwie lustig zu sehen, dass du in deinem Claude Code das KI-Modell eines anderen Anbieters, OpenAI, ansprichst, die Maschine dir Reviews und Überarbeitungen macht und dann Claude Code drauf guckt und sagt, oh, ist aber eine gute Idee, was da passiert ist. Lass uns das gleich mal in ADRs, Architecture Design Records, dokumentieren, ja, und dann stehst du da und machst das. Oder ein anderes Ereignis, das mir am Wochenende passierte. Ich habe bei mir zu Hause privat auch Codex. Da musst du mal aufpassen mit den ganzen Namen, ja. Alles fängt irgendwie mit C an und alles heißt irgendwie Open und das ist ganz schrecklich, ja. Also wenn ich mich verspreche, dann ist das kein Verstoß gegen eine Richtlinie, habe ich einfach wieder nur verquatscht im Eifer der Geschwindigkeit, dass mein Mund nicht mehr im Gehirn.
Hat nichts mit uns zu tun, Marc. Der ist auch einfach die Hersteller. Wenn die sich so Namen die ganze Zeit geben, dann können wir als Normalsterblicher gar nicht richtig das alles aussprechen. OpenClaw, Clawbot, Claude Code, Codex. Also das ist ja wirklich alles sehr, sehr nah aneinander. Jetzt kann ich auch nicht mehr zu mir richtig reden.
Ja, sehr schön.
Aber no blame for you, Marc. Alles gut.
Thank you very much. Ich wollte über das Wochenende, wie gesagt, sprechen. Und da habe ich auch so ein kleines Programmierprojekt gehabt. Wer auf LinkedIn sich das anschaut, da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, Skill Workflows, und hast nicht gesehen. Da habe ich gesagt, du, bau mir da was, mach mal was und zeig mir was. Und habe dann auch gesagt, du, geht nicht. Also auch da passiert das, es geht was. Und sagte, nee, du, das geht. Ich so, nein, es geht nicht. Doch, es geht. Also ich sitze vor dem Bildschirm. Ich sehe, dass es nicht geht. Und er so, lass mich mal nachschauen. Und dann ploppt auf dem Mac der Dialog hoch. Die Anwendung möchte Kontrolle über deinen Computer übernehmen. Bildschirmfreigabe, Tastaturfreigabe, Barrierefreiheit. Und hast du nicht gesehen? Und dann fing der an, nachdem ich das alles bestätigt habe, auf meinen Bildschirm rumzuklicken, in meiner Anwendung rumzuklicken. Und dann hat er gesagt, ja, du hast recht, geht nicht. Ich repariere das mal. Und dann stehst du kurz davor und denkst so, okay, das ist auch mal ein geiles Erlebnis, wenn du mit ihm diskutierst. Er glaubt dir nicht. Er bedient den Rechner und sagt, ja, hast recht. Ja, also das sind so kleine Momente, wo du ganz kurz denkst, holla die Waldfee. Aber Vibe Coding und Vibe Engineering, ja, ich habe ja eben auch gesagt, Vibe Engineering ist mehr Kontext, da würde ich auch ganz gerne noch was zum Besten geben, bevor ich dich nach deinen coolsten Vibe Coding Erlebnissen frage. Es gibt ja die, was ich eben schon erwähnt habe, Architecture Design Records, heißt das Design Records? Egal, ADRs, machen wir es mal so, ja, also dann schreibe ich es in die Shownotes, ja, also im Eifer des Gefechts, späte Stunde. Da schreibt man im Grunde rein, warum sich das System wie entschieden hat und wie wir uns gemeinsam entschieden haben und wie die Architektur der Software ist und wie bestimmte Module umgesetzt sind und so ein Kram. Und ich hatte dann irgendwann mal angefangen, meine ganzen Projekte mitzupflegen. Wer auf GitHub guckt, sieht auch, dass meine ganzen Projekte die entsprechenden ADRs beiliegend haben. Ja, und da bin ich jedenfalls hingegangen und habe dem Ding gesagt, du, pass mal, Obacht, ich würde total gerne jetzt eine neue Vibe-Coding-App bauen und in meinen ganzen GitHub-Projekten findest du die ganzen erst. Schau dir die bitte mal an und wenn du jetzt eine neue App baust, wende die. Das hat er gemacht, hat sich die ganzen Dinger durchgelesen und ist auf so viele Sachen, wo er sonst eventuell nochmal eine Rückfrage gestellt hätte oder wie meinst du das jetzt mit deinen Tokens für OpenAI, ja, möchtest du da, keine Ahnung, dass ich die und die Modelle auswähle, zur Auswahl biete, es gibt auch Voice-Modelle, willst du die auch zur Auswahl haben, bla bla bla. Der ganze Quatsch, den ich schon mal in historischen Projekten beantwortet habe, das hat er mich gar nicht mehr gefragt. Das war für den erledigt. Ja, wo ich mir dann auch dachte, das ist vielleicht so ein kleiner Brückenschlag nach meinem Sprechdurchfall. Ihr solltet schon überlegen, dass ihr die Dinge, die ihr tut, im beruflichen Umfeld wirklich aufschreibt. Schreibt euch auf, was ihr tut. Also eine Reihenfolge. Wir hatten das Thema mit René, ja, Skills. Aber schreibt euch auch auf, warum ihr zu welcher Entscheidung getroffen seid und speichert euch das in einem separaten Dokument ab. Ja, ich meine, ADR in der SAF-Entwicklung ist das eine. Na, vielleicht findet ihr irgendwie einen anderen Grund, warum ihr beim Service Design, bei einer Designentscheidung, kannst du mir vielleicht helfen, ob es da auch etwas Ähnliches gibt. Schreibt euch das auf und dann schreibt es euch nicht auf in Word oder in Excel, sondern schön im Markdown, damit ihr was zur Hand habt, dass falls ihr euch mehr mit KI beschäftigt, falls ihr eh schon euch mit KI beschäftigt und denkt, dass ihr etwas zur Hand habt, dass das System konsumieren kann und nicht und einfach, ja, am besten sagen, hier ist der Ordner, da habe ich das reinstrukturiert. Man kann die KI auch bitten, guck rein, ob es konsistent ist, ob es Dubletten gibt, ob es Widersprüche gibt und euch so stetig selbst verbessern. Es ist keine Schmach, dass man nicht mehr alles selbst weiß.
Ja, es kommt mit zunehmendem Alter, fällt mir das auch immer mehr auf, dass ich nicht mehr alles selbst weiß. Und deshalb ist dieser Hinweis ganz gut. Ich fange auch an, Sachen mir aufzuschreiben. Zu deiner Frage bezüglich Designer. Wir sind natürlich, wir entscheiden alles aus dem Bauch und schieben den ganzen Tag nur Pixel hin oder her, weißt du? Also das, ja, du, Marc, möchtest du was sagen?
Ich habe noch ein ganz dringendes Anliegen. Ich habe eben gegoogelt. Okay. Es ist echt zu spät. Ja, ich mache sofort den Fuzzle-Check für die aktuelle Folge.
Ich habe auch einen.
ADR heißt nicht Architecture Design Records. Ja, bin ja, also ich habe die ganze Zeit gefragt, es kann doch gar nicht passen, ja. Architecture Decision Records passt ja auch mehr, viel mehr zum Inhalt, ne? Also alle die das vorher schon abgeschaltet haben wegen Inkompetenz, bitte jetzt anrufen, dass sie weiterhören können. So, Jens, du wolltest was erzählen.
Ich wollte aber noch was fuzzeln, auch direkt in dieser Folge, weil auch das habe ich direkt bekommen. Und zwar ist es so, dass der Capafi das im Februar gesagt hat und nicht im Herbst 2025. Also diesen Begriff Vibe Coding gibt es seit Februar 2025. Damit haben wir das auch schon direkt aufgelöst und brauchen nicht auf die nächste Folge warten. Vibe Coding, ja, ich habe es ja gerade schon erwähnt. Natürlich, was der Marc gesagt hat, ist ein sinnvolles Thema, dass wir uns viele Sachen aufschreiben, damit wir die hinterher auch im Vibe Coding so ein bisschen an der Hand haben, wenn wir strukturiert vorgehen wollen und halt nicht einfach nur in die Maschine rein sagen wollen, mach mal fertig. Trotzdem gibt es ein paar Situationen, wo mach mal fertig extrem gute und erstaunliche Ergebnisse produziert. Das muss ich immer wieder sagen. Ich hatte einmal mit Nanos AI eine kleine Anwendung gebastelt. Die brauchte eine Fotoerkennungslösung dafür, eine Kalenderanbindung. Und ich habe tatsächlich einfach zwei Prompts abgeschickt, weil ich mich beim ersten ein bisschen vertippt habe. Dann habe ich den Nanos nochmal gestoppt in der Produktion. Und mit dem zweiten Prompt, wo ich ein bisschen spezifischer nochmal war, was ich haben wollte, weil mir noch eine Idee gekommen war, hat er dann angefangen loszurödeln und hatte nach 5 Minuten eine wirklich laufige Anwendung, die ich testen konnte, die eine OCR-Erkennung hatte, die eine Abfrage, ein Login hatte, wo ich mich mit meinem eigenen, mit dem Google verbunden konnte und danach eingeloggt war. Das war ziemlich geil, muss man sagen. Also alle Features, die ich haben wollte, waren 1:1 umgesetzt. Das Design war jetzt so ein Standard-KI-Design, ne? Also da hätte man jetzt auch noch ein bisschen Aufwand treiben können. Aber das war wirklich so von der Idee, die irgendwo mal entstanden war, rein in die Anwendung gepromptet und 5 Minuten später eine lauffähige Version haben. Ja, das ist halt tatsächlich schon, ohne dass ich irgendwas gemacht habe in die Richtung, und deshalb hätte ich das Ding jetzt auch nicht online gebracht, ne? Also mach dir erstmal einen Research- und Development-Plan oder sowas und mach auf jeden Fall
eine Security-Check und sowas. Business-Analyse ist ganz wichtig.
Ja, habe ich nicht gemacht, ne? Aber ich wollte ja einfach nur mal ausprobieren, ob dieses Vibe-Coding auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und es funktioniert. Na, du kannst wirklich Sachen produzieren in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ich würde, bevor ich jetzt sowas online stelle, nur so als kleinen Marker, würde ich sagen, ja, man sollte es weiter so handhaben wie, wenn ich nicht weiß, wie ich den Stecker ziehe, sollte ich vielleicht noch jemand anders fragen.
Na, also das heißt, wenn mir nicht alles ganz klar ist, was in so einer Software, die ich gebaut habe, passiert, und gerade wenn ich dann mit Nutzerdaten oder sowas arbeite, dann sollte ich halt sehen, dass ich entweder vielleicht noch jemanden frage oder eben noch eine andere KI drüber laufen lasse, mich ein bisschen mehr Zeit lasse und nur nicht nur sage, ich kann jetzt irgendwie mit zwei Prompts kann ich irgendwie eine super lauffähige Anwendung rausschießen, die wir dann auch auf die Welt komplett loslassen können. Da würde ich immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Und das hat sich, glaube ich, gebessert. Ne? Aber ich glaube, Marc, da sollte man immer noch Obacht geben. Gerade wenn man dann mit tatsächlich Nutzerlogin vielleicht arbeitet, vielleicht wenn man auch die Idee hat, dass Kunden ihre Bankdaten und irgendwas anderes eingeben. Da gibt es zwar auch immer mehr Anwendungen. Es gibt auch irgendwelche MCP-Server für Stripe oder irgendwelche anderen Sachen für Bezahldienstleister, so dass man da auch Sachen anbinden kann. Das geht dann auch schnell. Ne? Aber man sollte aber tatsächlich ein bisschen wenigstens eine grundsätzliche Ahnung von, was muss denn da gemacht werden, welche Sicherheitseinstellungen muss ich denn tun und auf welche Sachen muss die KI auch aufpassen, damit es hinterher eine sichere Anwendung ist und nicht alle Daten freigibt.
Das ist ja auch ein Punkt. Ne? Ich meine, erstens mal, sie lügt dich rotzfrech an und sie behauptet Dinge, die, wenn du nachfragst, sie dir glaubhaft ein paar Sachen dazu erzählt. Ja, wieder ein paar Anekdoten und dann vielleicht noch eine Hilfestellung. Anekdote 1. Ich habe in einem Projekt, soll vorgekommen sein, etwas mehr gearbeitet zu haben, als ich eigentlich vorhatte. Mhm. Und am nächsten Morgen begrüßte mich ein Entwickler mit dem Satz und einem Meme-Bild, wo die Gärten von Asgard geflutet wurden, weil die Schleusen eines Flusses aufgerissen wurden, mit dem kleinen Kommentar, oh, Mark hat eine dreistellige Zahl von Commits freigegeben. Mhm. Naja, passiert halt. So. Mhm. Das zweite ist auch sehr schön, wenn du mit Vibe Coding an etwas arbeitest und du legst, gibst dir Mühe, ne? Und sagst, okay, pass auf Security und du hast eben vielleicht auch ein paar Skills für Security. Ist auch so eine kleine Empfehlung. Sucht euch ein paar Bibliotheken im Netz, die sicher gehen, dass ihr schon mal an die grundlegenden Sachen denkt. Ja, es gibt ja Skills für Security-Checks, Skills für Clean Code Architecture, saubere Architekturen, Skills für Dokumentation. Besorgt euch sowas. Das hört sich vielleicht erstmal an so, ja komm, er hat doch gemacht, aber das ist kein Quatsch, weil, ich sag mal, er erzählt dir viel und man muss ab und an erstens mal jemanden haben, der nochmal kritisch gegentritt oder ihn bitten, zwingen, Dinge auch zu dokumentieren. Es wird dem einen oder anderen Zuhörer, den ich kenne, ja, Grüße gehen an Simon, die Haare raufen. Was? Dokumentieren von Source Code? Im Source Code steht auch die Wahrheit in Zeiten von KI. Ja, im Source Code steht die Wahrheit. Bei der Dokumentation könnten durchaus auch Drifts entstehen, dass da irgendwie Sachen, die im Code drinstehen, nie in die Dokumentation, die das System von sich selbst gemacht hat, reinschaffen. Das kann passieren. Da gibt es ein paar Verfahren, die man machen kann. Aber worauf ich eigentlich raus will, man muss halt wirklich gucken, was er tut. Weil da kommen zum Beispiel so schöne Stilblüten raus wie: Hallo, liebes KI-Modell, sind jetzt alle Fehler weg? Und er sagt dir, nee, das sind noch 5, aber nicht mein Problem, das war ich nicht, das ist aus einer anderen Session, ich bin schuldfrei, alle von mir sind fehlerfrei. Das war gestunken und erlogen, die waren komplett von ihm, ja, aber er war irgendwie der Meinung, das war mal, keine Ahnung, anderer Tag, anderer Commit, anderes irgendwas. Und er meinte, er müsste sich nicht um die Fehlerfreiheit des Codes kümmern, weil das aus seiner Sicht nicht von ihm kam. Wo ich dann denke, so, was ist denn das für ein Verfahren, ja, wenn ich zu dir sage, räum auf. Ich meine, da kenne ich Menschen, wenn ich denen das sage, die zu mir sagen, ich habe das da nicht hingeschmissen, ich heb das nicht auf. Ja, also von der Seite, was ist denn das bitte für eine KI? So, das ist das eine.
Und das zweite.
Ja, aber das bringt mich zum zweiten. Wenn er sagt, es ist sicher, stellt immer noch mal eine kritische Rückfrage. Mhm. Mhm. Also ich habe mir jetzt auch zum Beispiel ein Skill, ja, auch hier wieder Werbung für mein GitHub-Projekt geschrieben, indem ich quasi reinschreibe, was hat eine Funktion vor, oder das ein Skript geschrieben, das quasi gucken soll, was ist das Ziel, und dann gucken soll, was kann schiefgegangen sein, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche. Also ich sage ihm zum Beispiel, ich möchte, dass unser Podcast in den Top 10 bis Jahresende steht. Und dann sagt er, ja okay, pass Obacht, es ist jetzt Jahresende, ihr steht nicht in den Top 10, was ist denn schiefgegangen? Und er versucht das rückwirkend zu analysieren, was könnte denn alles schiefgegangen sein. Das ist ganz lustig, nicht, weil ich das nur zur Unterhaltung auch lustig finde. Ist auch ganz lustig, wenn du das auf Source Code anwendest. Sag dem Motto, ich möchte eine sichere Sandbox in meiner Anwendung haben. Ich möchte eine sichere Login-Maske. Ich möchte einen sauberen Consent. Ich möchte keine Ahnung was. Dann bringt er dich da tatsächlich nochmal auf Ideen. Und wenn du ihm dann sagst, okay, er sagt nicht nur, das ist schiefgegangen in der Zeit, deswegen hast du es nicht erreicht. Er sagt auch, warum es schiefgegangen ist und was du dagegen hättest tun können. Und das kannst du wieder in den Loop schmeißen und sagen, so, pass mal, Obacht, mein Freund, hast du denn daran gedacht? Im Idealfall sagt er, wenn es eben solche so ein Security-Ding gibt, ne, wenn du sagst, hier die Daten nicht eingeben, möchte ich, dass die sicher sind. Das ist ein sehr plumper Satz jetzt. Dann sagt er, natürlich sind die nicht sicher. Die sind nach 6 Monaten geleakt worden, weil du hast nicht verschlüsselt und du hast dies und das und jenes nicht gemacht. Und dann gibst du ihm das und sagst, guck doch mal nach. Haben wir das denn gemacht? Und dann sagt er, manchmal nein, aber er sagt auch häufig ja. Und es kommt nicht drauf an, dass ihr etwas findet, wo er ja sagt. Das ist schön, das ist beruhigend. Die Punkte, wo er nein sagt, das sind die Punkte, die euch dann ruhig schlafen lassen, weil er hat's ja jetzt dann quasi wieder aufgegriffen. Und ich habe mir wirklich jetzt mittlerweile angewöhnt, jeden Abend zu sagen, wenn ich weit gecoded, engineert, die Maschine angeschrien habe, damit sie mir etwas baut, dass sie quasi aufschreibt, was hat sie getan, dass sie diesen kritischen Kritiker, den kreativen Kritiker dann nochmal ausführt, dass ich daraus unter Umständen To-Dos für den nächsten Tag kriege. Und das wäre so der eine Tipp. Und der zweite Tipp ist, und da muss ich ja meine eigene Nase packen, holt euch kein, wenn ihr privat codet, Modell, das, ich sage jetzt mal zum Beispiel bei Anthropic, Max 20 ist. Max 20 ist für Reiche, ja, wir hatten es letztens gehört, dass der Jens mit seiner OpenClaw-Installation jetzt zu den Multimillionären gehört und einfach nur aus Goodwill und Gönnerhaftigkeit uns hier jeden Montag beehrt. Aber mir hat letztens einer erklärt, warum das total gut ist, dass man nicht das Maximum an Plan hat. Work-Life-Balance. Wenn du ein System hast, das dich zwingt, ich rede jetzt vom privaten Umfeld, ja, also mein dienstlich Arbeitszeitschutzgesetz und hast du nicht gesehen, aber privat zwingt, dass du irgendwie eine Pause machen musst, dann hast du einen Grund, dich vom Bildschirm zu verabschieden, weil ich merke es auch, es hat so ein bisschen die Endorphine deines Hirns werden bedient von den Erfolgen deines Promptings. Du schreibst und du entdeckst nicht neue Welten, entdeckst neue Funktionen, UIs.
Hey, ja. Ich glaube, wir sollten mal ganz kurz, ich glaube, was du mit dem
Max 20 meinst, ist, bitte hier unten einblenden.
Genau, was du mit dem Max 20 meinst, ne, ist, dass im Prinzip du, also, dass du sehr, sehr viele Tokens verbrennen darfst, bevor das Stoppschild gezogen wird, weil dein Geld aufgebraucht ist. Genau so. Das ist nochmal eine wichtige Ergänzung, damit das klar ist.
Entschuldigung.
Das ist gerade so ein bisschen so ein Thema, ne, dass man sieht, dass das, was der Marc gerade beschreibt, so eine gewisse Suchtfaktor einfach ist, ne, dass viele Leute, die etwas erstellen, ob das jetzt alle Themen rund um generative AI, also nicht nur Coding, ne, auch Videogenerierung, Bildgenerierung. Man hat überall sehr, sehr schnell wahnsinnig gute Ergebnisse, die einen in so eine gewisse Art von Flow reinbringen, immer mehr machen zu wollen. Ne? Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Rate Limit, das man da hat, der einzige Faktor sein sollte, weil dann ist natürlich immer die Gefahr,
das
dass man nachkauft.
Das wollte ich nicht sagen.
Sachen, ne? Genau. Ja. Aber irgendwie, ja, natürlich ist es so ein bisschen so, dass die KIs, weil sie auch so ausgelegt sind, dich natürlich auch gerne weitertreiben. Ne? Und ich hatte das in der einen oder anderen Folge auch schon mal erwähnt. Ich habe meine persönliche OpenClaw-Installation so weit, ne, dass die aufgrund ihres Soul-MDs, also des Files, der so ein bisschen beschreibt, wie sie sich zu verhalten hat, soweit ist sie, dass sie durchaus immer mal wieder guckt, was ist denn eigentlich die Tageszeit und auch aufgrund der Tageszeit dann auch schließt, jetzt ist auch mal langsam Schluss, Jens, ab ins Bett. Ne? Das heißt, da ist schon so ein bisschen so ein Faktor, den man der KI auch beibringen kann. Also nicht nur dadurch, dass das Geld dann vielleicht mal flöten gegangen ist, weil man keine API-Kosten mehr bezahlt oder das Rate Limit bei irgendeinem Abo erreicht hat, ne? Sei es bei der Videogenerierung, der Textgenerierung, bei der Code-Generierung oder auch was man immer macht, ne? Sondern dass man es im Prinzip auch in eine andere Art macht.
Ich finde, man kann da einiges Revue passieren lassen. Ja, also wir haben jetzt darüber gesprochen, schreibt auf, was wichtig ist in der Arbeitsfolge, schreibt auf, was an Entscheidungen, ja, Decision Records, ich muss das nochmal wiederholen, drin ist. Achtet ein bisschen auf eure Zeit, wie ihr mit den Systemen arbeitet. Ja, das heißt, am Anfang traut euch, aber wenn ihr dann tiefer drin seid, gönnt euch eine Pause, weil es macht euch schon Mischucke, wenn ihr den ganzen Tag da drin rumcodiert. Es ist zwar ein geiles Gefühl, muss ich ehrlicherweise sagen, ja, beschäftigt mich ja auch. Ich habe auch ab und mehr als einmal, sagen wir mal, schon Termine und Zeit vergessen. Nicht, weil ich mich in irgendeinem Spiel verloren habe, sondern in einem, ja, eigentlich doch ein Spiel. Nur halt in diesem Spiel geht es halt um, ja, teilweise produktive Lösungen, teilweise um Experimente, teilweise um gemeinsames Lernen. Es bringt ja auch die Menschen wieder zusammen. Ja, wir sitzen so häufig wie seit Vibe-Coding, saßen wir noch nie in persönlichen oder in Remote-Meetings zusammen und haben auf denselben Bildschirm geguckt und uns unterhalten und dabei gelernt. Ja, das sind ja alles coole Dinge. Ja. Aber worauf ich noch auskommen wollte, was ich unbedingt noch in dieser Folge loswerden will, ist auch der Punkt, sich nicht die Blöße zu geben und zu denken, oh verdammte Axt. Das ist ja so ein Textfenster. Und egal wie das heißt, ja, Langdog und Anthropic und OpenAI und Gemini und wie es alles heißt, es kann auch gut sein, dass man irgendwann sich mal auf eine Lösung einlassen muss oder sollte oder kann, die nicht aussieht wie diese klassischen Fenster, deren größtes Problem die Macht ist, die du mit ihnen hast, weil sie einfach alles können. Ja, du kannst mit diesen Chatfenstern von Programme schreiben, über Dokumente analysieren, über Recherche machen, dich verarschen lassen, Gedicht bauen, keine Ahnung was. Vielleicht sind auch Lösungen adäquat, je nachdem, für wen es ist. Mhm. Was du fokussieren willst im dienstlichen Kontext, ja, wenn du nur ist nicht abwertend gemeint, ja, aber wenn du, dein Job ist, Folien zu machen, dann ist dein Job, Folien zu machen. Und vielleicht machst du noch 2, 3 andere Dokumentenarten, aber du machst halt jetzt nicht den Speiseplan, die Recherche um die Welt, die keine Ahnung was, ja. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber vielleicht wird trotzdem klar, was ich meine. Dann kann es auch sinnvoll sein, Anwendungen einzusetzen, die ganz speziell auf diesen Case getrimmt sind, damit du dich nicht verläufst in der Nutzung, damit du auch ein Onboarding hast in Form von, ich vertraue dem System. Das ist das, was du auch mal sagst. Ja?
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Vertrauen können, nicht verlieren. Genau. Dass, wenn ich da auf Enter drücke, nicht 5 Millionen Kosten auf dem Tisch des Hauses liegen, meine Platte leer ist und am Ende noch die Mail vom System verschickt wird, der Marke schuld. Ja? Auch da werden wir sicherlich immer mehr rein investieren müssen, auch Menschen Umgebungen zu bieten. Nicht, weil sie dumm sind, nicht, weil sie es nicht lernen können, schlicht und ergreifend, aber auch, weil sie es nicht brauchen und weil sie eventuell sonst etwas haben. Ich sag mal, wenn du den ganzen Tag einen Nagel in die Wand haust, wird dir auch keiner einen Bagger vor die Tür stellen.
Wie, du hast so viel Wetten, das geguckt, wo wahrscheinlich irgendwann mal in irgendeiner Folge ein Bagger
Nägel
in die Wände geschlagen hat. Ich weiß, was du meinst. Also lass uns mal, deine Aussage ist tatsächlich, wir ist das richtige Tool zum richtigen Zweck einsetzen und für die richtige Aufgabe, die man hat. Na, das ist natürlich immer schon Teil der menschlichen
Binsenweisheit.
Binsenweisheit und auch unser menschliche Möglichkeiten gewesen, das Richtige zu wählen. Na, ich glaube, das macht uns auch einfach aus und das ist in der heutigen Zeit auch nicht anders. Also nicht für jeden ist es jetzt nötig, das Hardcore-Autocomplete-AI-Tool benutzen zu können, weil er dem Ding aufgrund seiner Profession so weit vertraut, dass der auch so codet, dass da nichts Schlimmes passiert. Das sollte natürlich auch in der Hand derjenigen bleiben, die Ahnung von Programmierung haben. Auf der anderen Seite ist natürlich, und wir haben ja diese Folge auch so ein bisschen Vibe-Coding, wie geht denn das eigentlich genannt, ne? Dass man sagen kann, was du gerade gesagt hast, ist halt ein anderer Aspekt des Lernens, des gemeinsamen Lernens. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was man immer noch gut machen kann. Also wenn man sich erstmal an dieses Thema rantraut, ne, da gibt es auch unterschiedliche Lösungen. Wir haben jetzt gerade schon von den ganzen großen Modellanbietern und sowas geredet. Es gibt natürlich auch noch Aggregatoren, die da draußen sind, sowas wie Bolt oder Lovable oder solche Themen, ne, wo ich im Prinzip dann auch ein bisschen aufgrund des Interfaces, die gestalten, also die Modelle halt im Hintergrund, ein bisschen einfacher quasi Anbindung auch bauen kann. Ne? Und ich glaube, das ist so ein Ding. Man kann da einfach mal als Vibe-Coding-Anfänger so ein bisschen was ausprobieren erstmal. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und dabei lernen, wie denn eigentlich Programmieren so funktioniert. Und dann auch irgendwann vielleicht mal so selber, wie du sagst, entweder ist dann auch irgendwo eine Grenze erreicht, wo man sagt, dann wird die Komplexität einfach zu groß. Du hattest gerade das so ein bisschen mit dem, die Menschen brauchen das vielleicht einfach nicht. Ich würde es immer sagen, ab einer gewissen Komplexitätsstufe musst du halt eine tiefe Profession auch haben, um vielleicht die fachliche Komplexität, die dann auch durch Code entstehen kann, durch Softwareentwicklung und Software-Deployment und auch Verantwortung bezüglich Betrieb und Sicherheit und sowas kommt. Das ist ja im Prinzip eine fachliche Verantwortung, die da ist, eine Profession, die gelernt ist in dem Moment. Und ich glaube, das ist so eine natürliche Grenze, die man sich ja selber auch immer setzen kann. Ne? Also ich werde jetzt auch nicht anfangen, Sternekoch zu werden oder sowas, nur weil ich mal 3-mal in der Woche oder so ein Sterne, so ein Restaurant zu übernehmen. Ne? Das wäre fürchterlich scheitern. Ne? Dementsprechend, ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Gefühl für. Aber traut euch auch an die Sachen ran. Ne? Also nehmt einfach mal ein Tool, sucht euch eins aus, fragt, nicht nur uns, fragt irgendwie euer Gemini, euer Code oder irgendwas anderes, was man da gut machen kann. Lasst euch vielleicht auch begleiten dabei. Na, guckt ein bisschen, dass das, die KI kann euch dabei helfen. Na, das macht sie gerne. Sie beschreibt dann euch, da was passiert.
Da habe ich noch ein Beispiel. Das
ich auch manchmal muss man sie immer wieder dran erinnern. Und manchmal vergisst sie das dann auch netterweise auch mal wieder, das zu tun. Aber erinnert sie durch dran oder macht euch einen Skill, den ihr ablegt. Da gibt es ja schon ein paar Folgen von uns, wie man das macht. Oder erstellt auch da das zusammen mit der KI. Das ist ja schon so ein bisschen
ehrlicherweise auch so eine Art Programmierung, wenn man so seinen ersten Skill anlegt, auch wenn es keine klassische Programmiersprache im Hintergrund ist. Aber man lagert etwas aus. Ne? Das ist so ein bisschen was, was man in der Programmierung auch gerne macht, ne? Dass man sagt, gewisse Funktionalitäten lagere ich an einen Platz aus. So ähnlich macht man das auch, wenn man jetzt mit einer KI mal einen Skill beschreibt und dieser Skill dann hinter von der eigenen KI benutzt wird. Und das ist schon so eine Art, jetzt werden mich viele ITler wahrscheinlich steinigen wollen, aber das ist schon so eine Art Programmierung.
Wer wissen will, wo Jens wohnt. Ich bin käuflich. Jens, was du gerade gesagt hast, auslagern und dass man da ganz viele Sachen machen kann. Wieder ein Schwank aus dem Leben und eine Sache passend zum Podcast. Der Schwank aus dem Leben war, ich bin damals der Meinung gewesen, dass Philips Hue-Lampen total toll sind. Und ich habe mir von Philips Hue verschiedene Sachen geholt, Bewegungsmelder im Haus, Lampen. Das ganze Haus ist mit Philips Hue-Lampen voll, ja. Und der Keller hat Bewegungsmelder von Philips Hue. Und ich habe dann irgendwann bereut, Philips Hue gekauft zu haben, weil der Bewegungsmelder im Keller, der hat die Eigenschaft, dass wenn er Bewegung registriert, macht das Licht an, dann bleibt das Licht für die Zeit, die du definiert hast, an und dann geht's aus. Und wenn du zwischenzeitlich da langläufst, dann kriegt das der Melder zwar mit, aber es interessiert ihn nicht. Der Counter wird nicht neu gesetzt. Mhm. Und da war ich immer ein bisschen frustriert. So, und irgendwann in einer Sektlaune heraus, mittlerweile ja viele Jahre vergangen, habe ich mein Problem Claude erzählt, weil ich dachte, Claude könnte mir vielleicht recherchieren, ob es da irgendwas gibt. Und dann haben wir ein bisschen hergeschrieben und dann fing er an, so nach dem Motto, drück doch mal jetzt bitte auf deiner Philips Hue auf den Knopf. Und dann gehst du auf die Philips Hue, drückst auf den Knopf und dann sagt Claude, so, hab mich mit deiner Philips Hue verbunden, was wollen wir jetzt machen? Und dann hat er meinen Bewegungsmeldern im Keller beigebracht, dass das Licht anbleibt. Und dann stehst du da und denkst, die Funktion war bei Philips Hue selbst nicht vorhanden. Er hat sich da irgendwie selbst durchgezeckt und hat das da irgendwie hingekriegt und du stehst da und denkst, Moment mal, also jetzt habe ich vielleicht ein bisschen viel diskutiert mit Chat und so, aber eigentlich habe ich mit Sprache mein Smart Home gerade verbessert. Mhm. Ob das jetzt mein Schwiegervater auf die Reihe kriegt, Schwiegervater, falls du das hörst, nichts gegen dich, ja, an dieser Stelle bitte jeden aus der Familie oder Bekanntenkreis eintragen. Smart Home ist immer irgendwie Pain hinzustellen, wenn du dir, vor allem wenn du eine Mischung von Anbietern hast, ne? Also Apple, HomeKit und Philips Hue und Zigbee und HomeKit, da bist du ja am Ende. Aber dann hast du auf einmal eine Möglichkeit, dass das Ding nimmt dir die Komplexität weg. Das war das eine. Und das zweite, ich verlinke es in den Shownotes definitiv, weil wir haben noch keine schönen Domainnamen. Wir haben ja auch ein Vibe-Coding-Projekt, das gerade am Start ist, nämlich ein Page, die auf GitHub gehostet wird, auf der die Transkripte, hoffentlich auch die besseren Transkripte, weil das die Transkripte unserer Podcast-Folgen hat die ganze Zeit Podigy, also unser Podcast-Hosting-System gemacht. Das muss ich noch umstellen. Aber wir haben eine kleine Page Vibe-coden lassen, die Folgen der Vergangenheit zeigt, die wird immer dienstags automatisch aktualisiert. Dann findet ihr die Transkription aller Folgen, ihr findet einen Webplayer da drin, ihr könnt auch auf Englisch umschalten, da hört ihr nicht uns in Englisch, aber ihr kriegt die Transkripte unserer Folgen in Englisch. Er hat ein paar Mechanismen, unter anderem ein Feedback-Formular, damit ihr uns schreiben könnt. Ihr könnt suchen, ihr könnt Folgen teilen, ja. Ihr könnt aber auch, wenn euch der ganze Hackmeck nicht interessiert und ihr lieber auf das Thema eingehen wollt, das ich am Anfang sagte, schreibt auf, was ihr tut, macht euch Notizen. Ihr könnt auch alle Folgen in Deutsch wie in Englisch als Markdown-Datei herunterladen, falls eure LLM-Systeme daran sich ergötzen wollen, was wir bei uns Cooles gemacht haben. Jens, mehr habe ich nicht. Ich bin tatsächlich durch für heute. Ich habe ganz viele Anekdoten bringen können. Habe mich heute beim Einstieg der Folge blamiert, hoffentlich zur Mitte der Folge reputiert. Hast du noch was? Sonst wäre ich echt durch.
Nee, ich bin, glaube ich, auch soweit durch. Na, also außerdem, dass ich nochmal wiederholen will, dass ihr nicht... Vibe-Coding muss nicht dafür da sein, dass ihr die nächste neue Super-App oder irgendwas anderes macht. Es ist vielleicht auch falls einfach...
Doch, Tantiemen bitte an die unten eingeblendeten. Ach, sehr schade.
Ja. Aber, weißt du, also ihr macht auch die kleinen, guckt nach kleinen Lösungen, die ihr braucht. Ich hätte das vor kurzem auch schon mal erwähnt. Ne? Ich habe mir auch irgendwo einfach so einen PDF-Komprimierer mal gebaut, ne? Damit Sachen komprimiert werden. Also so häufig hat man ja so kleine Sachen, die man irgendwie automatisieren will, wo man ein kleines Softwarestück braucht. Da könnt ihr immer mal wieder überlegen, kann ich das nicht eigentlich nachprogrammieren? Oder habe ich irgendwelche Anwendungsfälle zu Hause, die ich immer wieder mache, Sachen, die ich immer wieder wiederholt einsortieren muss, Dokumente, Rechnung oder irgendwas anderes? Da kann man ein bisschen mal mit Code rumspielen, gucken, was da funktioniert, mit Gemini rumspielen, kann ich da nicht was automatisieren, um vielleicht auch meine Mails zu erfassen, irgendwas anderes. Das ist alles hinterher so ein bisschen Art, ich würde mal sagen, interagieren mit dem Computer. Es ist nicht immer direkte Programmierung in dem Sinne, dass ein Stück Code irgendwo steht, der sich auch deploy oder irgendwas anderes sind, sondern es kann auch mal ein Workflow sein, den ihr euch zusammenschustert. Traut euch einfach, da Sachen zu machen, weil ich glaube, das ist das, was wir auch in dieser Folge vermitteln wollten. Das Thema KI geht nicht weg. Das macht Spaß, wenn man sich damit beschäftigt. Das hat Gefahren, aber lasst euch da nicht irgendwie immer ins Boxhorn jagen, dass das irgendwie, wenn ihr da was tut, die ganze Welt zusammenbricht, ne? Sondern guckt, da gibt's genug Sachen, wo man sich ausprobieren kann, wo man sich probieren kann. Marc lacht schon wieder, das bedeutet, er hat doch noch was. Ich sag schon mal
tschüss. War das nicht Marc-Uwe
Kling, bis zum nächsten Mal,
der ein Buch geschrieben hat, als der Tag, an dem die Oma das Internet abschaltete oder irgendwie sowas, falls ich das falsch zitiert habe. Könnte es ihm ja sagen, vielleicht mag er unsere Vortragsfolge verlinken. Ich kenne ihn ja eigentlich sonst nur über seinen, also kennen nicht, ne? Ich habe ja sonst nur mit den Känguru-Chroniken und so einem Kram zu tun. Aber damit schweifen wir ab. Seine Meinung zu KI habe ich auch mal letztens beim Chaos Computer Club irgendwie Vortrag mal gehört. Die war jetzt, ich sag mal, für die freischaffenden Künstler allgemein schwierig, aber das verstehe ich natürlich. Mhm. Jens, war schön, dass du da bist. Wir sind in der Folge eingestiegen mit dem Satz, dass wir noch eine zweite Folge heute aufnehmen. Das machen wir jetzt nämlich auch. Unser Gast kommt gleich. Vorher muss ich aber noch schnell meinen Akku laden. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir hören uns dann bald wieder und hinterlasst uns gerne einen Kommentar und bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.